Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu unserem fünften und letzten Teil der Podcast-Reihe des Forschungsprojektes Religion als Faktor der Radikalisierung. Heute wird uns Dr. Hasim Fuad einen Einblick zur Rolle der Religion bei Radikalisierungsprozessen aus einer muslimischen Perspektive geben. Er hat in Bochum, Kairo und London Angelistik und Amerikanistik sowie Orientalistik und Islamwissenschaften studiert. Seit 2011 ist er wissenschaftlicher Mitarbeiter beim Senator für Inneres in Bremen in der Abteilung für Verfassungsschutz tätig. Bereits 2014 erschien der mit Benem Sahid herausgegebene Sammelband unter dem Titel Salafismus auf der Suche nach dem wahren Islam. Im vergangenen Jahr hat Hasim Fuad seine Dissertation zum Thema Zeitgenössische muslimische Kritik am Salafismus, eine Untersuchung aktueller Dokumente im Ergon Verlag veröffentlicht. Wir freuen uns, dass du uns heute einen Einblick über die Prozesse der Radikalisierung und mögliche Zusammenhänge mit Religion bzw. Religiosität einmal aus einer erfrischend anderen Perspektive vermitteln wirst.
Zunächst möchte ich mich bei dir, Katrin, sowie bei Dr. Michael Kiefer und Professor Bülent Utscha sowie allen weiteren Projektbeteiligten für die Möglichkeit bedanken, meine Gedanken zu diesem Thema, die ich ursprünglich auf der Abschlusskonferenz vorstellen wollte, nun im Rahmen dieses Podcasts mit der Zuhörerschaft teilen zu können. Die hinter der Einladung stehende Idee war ja zu prüfen, inwieweit sich die Erkenntnisse eurer Studien gegebenenfalls durch die meiner eigenen Forschung ergänzen lassen und ob sich hieraus neue Fragen oder Forschungsperspektiven ergeben. Insofern besteht die Datengrundlage meines Vortrages aus den Inhalten des Sammelbandes Aspekte von Radikalisierungsprozessen, meiner Dissertation über muslimische Kritik am Salafismus sowie weiterer relevanter Fachliteratur zum Thema Religion und Radikalisierung im Kontext Islam. Wie der Beitrag von Michael Kiefer schön aufzeigt, wird in der Präventionslandschaft nun schon seit Jahren über die Frage diskutiert, welche Rolle die Religion bei der islamistischen Radikalisierung spielt und ob dies überhaupt der Fall ist. Meines Erachtens sind wir mittlerweile glücklicherweise über die Zeit der Extrempositionen hinausgewachsen. Seinerzeit hatte die eine Seite behauptet, ohne fundierte theologische Kenntnisse könne man keine Präventionsarbeit betreiben, während die andere Seite entgegnete, man bräuchte überhaupt keine Phänomenkenntnisse, Erfahrungen aus der sozialen Arbeit mit beispielsweise Rechtsextremisten reiche völlig aus. Und doch verbleibt die Frage, wie hoch die in Anführungszeichen Dosis von Religion in der Prävention sein soll. Auf den ersten Blick befinden sich die muslimischen Gemeinden hier in einem Dilemma. Einerseits weisen sie in der Regel vehement von sich, dass der Islam in irgendeiner Form mitursächlich für eine Radikalisierung sein kann. Dieser Impuls ist insoweit nachvollziehbar, da vor allem aus dem islamfeindlichen Spektrum suggeriert wird, der Islam sei gar keine Religion, sondern per Definitionem eine politische Ideologie. Daher sei auch die Differenzierung zwischen Islam und Islamismus hinfällig. Schaut man sich jedoch die Auseinandersetzung verschiedener muslimischer Akteure mit dem Salafismus an, so muss man zwangsläufig feststellen, dass die Kritik primär theologisch und islamrechtlich, ergo religiös, begründet ist. Einige dieser Positionen möchte ich gerne im Folgenden vorstellen. Eine zahlenmäßig breit vertretene Gruppe habe ich in meiner Arbeit als Traditionalisten definiert. Darunter fallen grob diejenigen, die ihre theologische und islamrechtliche Ausbildung an den klassischen Lehrinstitutionen der islamischen Welt erhalten haben und einer der vier sunnitischen Rechtsschulen sowie einer der beiden theologischen Hauptrichtungen im Sunnitentum folgen. Die Al-Azhar-Universität in Kairo ist mit Sicherheit die bekannteste Einrichtung eines traditionalistischen Islams. In ihrem Selbstverständnis repräsentieren die Traditionalisten den sogenannten Mainstream-Islam, also die Mitte zwischen vermeintlich zu liberalen und zu extremen Positionen. Das Verhältnis der Mehrheit zur Minderheit ist eines der Kernargumente der Traditionalisten. Salafisten sehen sich ja bekanntlich selbst als muslimische Avantgarde, die als einzige den Islam richtig verstanden habe. Dem widersprechen die Traditionalisten entschieden. Ihrer Auffassung nach gibt es mehrere authentische Überlieferungen, in denen der Prophet Mohammed gesagt habe, dass sich trotz aller Differenzen und Abspaltungen immer die Mehrheit der Muslime auf dem richtigen Weg befände. Das bedeutet, dass die schiere Tatsache, dass die Salafisten eine Minderheit im Islam darstellen, ein Beleg für die Falschheit ihrer Ansichten sei. Ein weiteres wiederkehrendes Argument der Traditionalisten ist die notwendige theologische Qualifikation, um über bestimmte religiöse Angelegenheiten sprechen zu dürfen. In der salafistischen Missionsarbeit wird ja bekanntlich argumentiert, der Islam sei klar und deutlich und damit für jedermann zu verstehen. Deshalb könne man die Gelehrtentradition, also die Meinung der Rechtsschulen, außer Acht lassen und sich direkt dem Koran und den Überlieferungen zuwenden. Die Traditionalisten halten dagegen, dass die Kernbotschaft in der Tat einfach zu verstehen sei. Sobald es aber in die Details ginge, insbesondere bei der Herleitung und Anwendung von Rechtsnormen, sei eine entsprechende Qualifizierung unumgänglich. Nur so könne man angemessene Antworten auf die Fragen nach den Normen für das menschliche Zusammenleben finden. Sie ziehen hier gerne den Vergleich mit Fachqualifikationen anderer Art. Jedem Menschen seien zum Beispiel die Grundregeln eines gesunden Lebens relativ einfach zu vermitteln. Dennoch müsse man ein intensives Studium absolvieren, um als Facharzt arbeiten und Patienten behandeln zu können. Dies gelte umso mehr für die Angelegenheiten der Religion. Die Traditionalisten versuchen demnach, über ihre mehrjährige Ausbildung an den entsprechenden Lehrinstitutionen Autorität zu generieren. Die Salafisten gelten ihnen als religiöse Laien, deren Islamverständnis deshalb oberflächlich und fehlerbehaftet sei. Eine weitere Gruppe, welche die Salafisten heftig kritisiert, sind die Sufis, also Anhänger des mystischen Zweiges des Islams. Hier existieren gewiss durchaus Überschneidungen zum traditionalistischen Spektrum. Im Sufismus geht es bekanntermaßen vor allem um die spirituelle Dimension des Islams. Jenseits der reinen Befolgung von Riten und Regeln solle jeder das Ziel verfolgen, ein besserer Mensch zu werden. Dies geschieht über die fortwährende Liebe zu Gott, zum Propheten und letztendlich auch gegenüber den Menschen als Geschöpfen Gottes. Der aus sufischer Sicht rein auf Äußerlichkeiten bedachte Formalismus des Salafismus blendet diese zentrale Botschaft des Islams aus und führe zu einem spirituellen Vakuum. Wer sich zum Beispiel in Anlehnung an den Propheten einen Bart wachsen lasse und einen bestimmten Kleidungsstil wähle, nur um jeden abzuwerten, der dies nicht tut, habe das moralische Wesen des Islams verfehlt. Die Sufis stört zudem, dass die Salafisten den Propheten aus ihrer Sicht nicht genügend ehren. Denn aus salafistischer Sicht wird betont, dass es sich bei Mohammed in Anführungszeichen nur um einen Menschen gehandelt hat. Natürlich der Beste, der je gelebt hat, aber er hatte keinerlei übernatürliche Fähigkeiten. Aus Sicht der Sufis ist dies eine Missachtung des Propheten. Sie sehen ihre Ordensführer als spirituelle Nachfolger Mohammeds. Dementsprechend ist eine Schmähung der Ordensführer oder Sufis an sich auch gleich eine Schmähung des Propheten und damit Häresie. Überhaupt stellt der Ansatz der Salafisten, andere muslimische Gruppen für ihr Islamverständnis zu kritisieren, einen Hauptkritikpunkt der Sufis dar. Andere Menschen, noch dazu Muslime, zu diffamieren, sei ein per se unislamisches Verhalten. Sufis sehen es als Widerspruch an, dass diejenigen, die vorgeben, den wahren Islam zu vertreten und nach außen am, in Anführungszeichen, islamischsten auftreten, die meiste Zeit damit verbringen, andere Muslime zu kritisieren. Stellenweise gleitet die Kritik hier in Verschwörungstheorien ab, indem behauptet wird, Salafisten seien ein Instrument westlicher Mächte, um den Islam von innen heraus zu zerstören. Schließlich gibt es noch die Modernisten, wobei zwei unterschiedliche Typen zu unterscheiden sind. Die traditionskritischen Modernisten sehen die gesamte muslimische Tradition kritisch und wollen eine Neuinterpretation der Quellen ohne Rekurs auf die Werke früherer Gelehrter durchführen. Traditionsorientierte Modernisten wiederum wollen eine Reform über die Tradition selbst erreichen, da diese selbst ein Produkt einer ständigen Neubewertung der Quellen sei. Der Einfachheit halber stelle ich nur die Kritikpunkte vor, die sich bei beiden Gruppen finden lassen. Die Modernisten kritisieren vor allem das von ihnen als starr und rückschrittlich erachtete Islamverständnis der Salafisten. Sie leugnen zwar nicht die Herausforderungen, mit denen junge Muslime im Westen konfrontiert sind, können aber im Salafismus keinerlei Lösungsansätze erkennen. Eine Abkapselung von der Mehrheitsgesellschaft und deren Institutionen bzw. Gremien zur Partizipation und Mitgestaltung sei kontraproduktiv für die Belange der Muslime. Nur durch aktives Engagement und ein sich Einbringen in die Gesellschaft könne man Veränderungen bewirken. Außerdem verweisen sie darauf, dass es im Islam immer schon eine Pluralität an Meinungen gegeben habe. Wenn der Islam für jede Zeit und jeden Ort geeignet sei, müsse er die Fähigkeit besitzen, sich den verschiedenen kulturellen Kontexten weltweit anzupassen. Die Salafisten versuchten hingegen, den heutigen, auch westlichen, lebensweltlichen Realitäten eine unveränderliche Interpretation des Islams und islamischer Lebensführung aufzuzwingen, die im Kontext der arabischen Halbinsel des 7. Jahrhunderts zu verorten ist. Dabei gäbe es nach Ansicht der Modernisten zum Beispiel gar keine islamische Vorschrift für einen bestimmten Kleidungsstil. Wer sich in Deutschland kleide wie die Beduinen aus der arabischen Welt, erfülle höchstens westliche Fiktionen über den Orient und leiste damit indirekt Vorurteilen gegenüber dem Islam Vorschub. Überhaupt sei der Salafismus historisch betrachtet eine Neuerscheinung im Islam und könne entgegen seines Anspruches keine nahtlose ideengeschichtliche Kette seiner heutigen Vertreter bis zur Zeit des Propheten vorweisen. Was lässt sich nun aus all diesen Erkenntnissen im Hinblick auf die eingangs gestellte Fragestellung schlussfolgern? Nun, Zunächst muss relativ banal festgestellt werden, dass ein breites Korpus an Salafismuskritik aus muslimischer Perspektive existiert. Da diese Kritik aber, wie anfangs erwähnt, primär theologisch und islamrechtlich formuliert und artikuliert wird, folgt aus dieser banalen Feststellung zwangsläufig, dass Religion im Themenkomplex islamistische Radikalisierung eine Rolle spielt. Deswegen wird in dem Beitrag von Alessandra Schädel aus dem Sammelband auch zu Recht darauf hingewiesen, dass es unerheblich ist, wenn das Religionsverständnis von bestimmten Jugendlichen als einfältig und krude charakterisiert werden kann. Denn sobald ein Teil der in diesem Kontext beteiligten Akteure, hier die als radikalisiert definierte Gruppe und ihre Kritiker, sich via religiöser Rhetorik streiten, wäre es geradezu eine Anmaßung, aus der eigenen kulturell säkular-soziologisch geprägten Perspektive heraus zu behaupten, der Streitgegenstand hätte eigentlich gar nichts mit Religion zu tun. Es wäre ja auch absurd zu behaupten, da Radikalisierung primär biografisch-soziologisch bedingt sei, bräuchte man sich nicht mit der Ideologie des Rechtsextremismus auseinanderzusetzen. Die durch den Klienten hervorgebrachten Argumente sollten grundsätzlich zunächst ernst genommen werden. Auf der anderen Seite darf man sich natürlich in der Bewertung eines Falles nicht ausschließlich auf eben diese Rhetorik stützen. Gerade wenn durch diverse Faktoren nachweislich ersichtlich ist, dass der Hinwendungsprozess zu einem bestimmten Religionsverständnis in erster Linie funktional und die Radikalisierungsgründe weltlich erklärbar sind, kann davon ausgegangen werden, dass der theologische Gegendiskurs auf taube Ohren stößt. In diesen Fällen wird das Gegenüber in der Regel a priori als Heuchler oder gar Apostat abqualifiziert, das heißt, man setzt sich nicht mit dessen Argumenten auseinander, weil überhaupt kein intrinsisches Interesse an der Auseinandersetzung mit verschiedenen Islaminterpretationen besteht. Somit schließe ich den Kreis zu der eingangs erwähnten Gegenüberstellung verschiedener Ansichten zur Rolle der Religion bei der Radikalisierung mit einem Zitat aus einem Aufsatz aus dem Jahr 2018. Er ist von Lauren Dawson und trägt den Titel "Debating the Role of Religion in the Motivation of Religious Terrorism". Das Zitat lautet wie folgt. "Some prominent scholars tend to frame the explanatory options as a neither-or choice, while I think a both-and approach is more realistic and helpful." Zu Deutsch: Die Frage nach der Rolle der Religion bei der Radikalisierung ist keine Entweder-oder, sondern eine Sowohl-als-auch-Fragestellung. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Vielen Dank für die Einordnung der Salafismuskritik und inwiefern diese auch mit den Ergebnissen unserer Studie in Verbindung gebracht werden kann. Kann man denn nun sagen, in welchen Fällen Religion tendenziell eher eine Rolle in den Radikalisierungsprozessen spielt und wann nicht?
Zur Beantwortung dieser Frage finde ich Michael Kiefers Typologie von religionsfernen und fundamentalistisch geprägten Milieus hilfreich. In ersteren scheint das Religionsverständnis zumeist oberflächlich und willkürlich ausgeprägt zu sein, während letztere ihre Ideologie mit einer deutlich höheren theologischen Grundierung erläutern können. Die These, dass eine Milieuverankerung eine große Rolle spielt, wird auch gestützt durch eine Studie über dschihadistische Radikalisierung in Spanien, deren Erkenntnisse im Juli 2017 im CTC Sentinel vorgestellt wurden. Dort heißt es, Zitat: "The importance of contact with a radicalizing agent points towards the relevance of ideology in the development of jihadi terrorists, while the significance of pre-existing social ties indicates the relevance of communitarian bonds with local networks which facilitate terrorist radicalization and recruitment." Zu Deutsch: Sowohl die Ideologie als auch soziale Bindungen spielen bei der Radikalisierung und Rekrutierung eine wichtige Rolle. Der Kasus Knaxus, der ja auch in dem Beitrag von Bassem Jiri erwähnt wird, lautet jedoch weiterhin: Wann macht eine theologische Intervention, so rational überzeugend und stringent sie auch auf den ersten Blick sein mag, Sinn? Dann, wenn das religiöse Wissen des Klienten nicht sonderlich ausgeprägt ist oder gerade wenn dies der Fall ist. Für beides gibt es Pro- und Kontra-Argumente.
Und welche wären das genau? Kannst du uns das weiter ausführen?
Theologisch nicht gefestigte Jugendliche können theoretisch leichter an ihrem selbstgebauten und fragilen Ideologiegebäude irritiert werden. Dies setzt jedoch voraus, dass die Person überhaupt offen für eine derartige Auseinandersetzung ist, was wie zuvor beschrieben oft nicht der Fall ist, wenn die Hinwendung zur Religion primär funktional bedingt ist. In diesem Fall bedarf es eher geschulte Sozialarbeiter, die nicht unbedingt ausgiebige theologische Kenntnisse haben, sondern eher die Logik innerhalb der Argumentationsstrategien erkennen und dekonstruieren müssen. Theologisch gefestigtere Personen hingegen könnten theoretisch eine höhere Bereitschaft aufweisen, sich mit tiefergehenden und intellektuell fordernden Infragestellungen auseinanderzusetzen. dies quasi als Challenge zu sehen, um sich religiös zu beweisen. Voraussetzung für eine erfolgreiche Prävention bzw. sogar Deradikalisierung ist in diesem Fall einerseits eine ausreichende theologische Qualifikation des Beraters sowie andererseits die Bereitschaft zur kritischen Selbstreflexion des Klienten.
Welche Rolle sollen deiner Meinung nach nun die muslimischen Gemeinden in der Radikalisierungsprävention spielen? Oder anders gefragt, was sind die Möglichkeiten und Grenzen bekenntnisorientierter Präventionsarbeit?
Ich bin weder dafür, die Gemeinden hierfür zu verpflichten, noch sie kategorisch auszuschließen. Sie können als einer von mehreren Playern aktiv werden, solange sie die Standards der Beratungsqualifikation in diesem Bereich erfüllen. Ein entsprechender Ausbildungsnachweis ist daher unumgänglich. In erster Linie geht es in der Beratung ja darum, eine emotionale Bindung, eine Vertrauensebene zum Klienten aufzubauen. Hierfür kann ein bekenntnisorientierter Background verbunden mit soliden theologischen Wissen eine hilfreiche Zusatzqualifikation sein. Sie wird aber langfristig keinesfalls ausreichend für eine holistisch angelegte, kompetente Beratung sein.
Wie schätzt du generell die Möglichkeiten von religiöser Bildung, wie zum Beispiel auch des islamischen Religionsunterrichtes in den Schulen, als präventiv wirkenden Faktor ein?
Aus der Studie des BKA und des BfV zu den aus Deutschland nach Syrien und dem Irak ausgereisten Personen geht hervor, dass die meisten Personen keine intensive religiöse Sozialisation erfahren haben. Daraus lässt sich die These ableiten, dass ein religiöses Grundwissen immunisierend gegen extremistische Ideologien wirken kann. Allerdings gab es ja Personen, die sich trotz dieser Sozialisation radikalisiert haben. Wie eure Studie aufzeigt, sind Radikalisierungsgründe vielschichtig und eben nicht allein auf die Religion zu reduzieren. Daher kann auch der islamische Religionsunterricht für sich genommen kein Allheilmittel gegen religiös begründete Radikalisierung sein.
Vielen Dank für das Gespräch.
Ich habe zu danken und gerne wieder.
Mit diesem spannenden Beitrag endet unsere Podcast-Reihe. Wir hoffen, Sie konnten viele interessante Anregungen und Inhalte hieraus für sich und Ihre Arbeit mitnehmen. Wir wünschen Ihnen alles Gute und hoffen, Sie demnächst auch wieder auf Tagungen und Kongressen persönlich treffen zu können. Bis dahin und auf Wiedersehen.